wenn wir zum Beispiel einen Adventskalender für eine Creatorin bewerben sollen, die aber selbst in einer Beziehung mit einer Frau ist, dann sind da aber trotzdem irgendwie Cockringe drin. Und dann fragt man sich, okay, was soll denn jetzt die Person mit einem Cockring anfangen? Ne? Also
wir haben heute Josie und René bei uns. Wir machen das immer ganz frech hier in dem Podcast, dass ihr euch selber vorstellen dürft und erzählen dürft, was ihr so macht, weil ich es irgendwie schön finde, wenn man da seine eigene Farbe reingeben kann und nicht von anderen Leuten erzählt wird, wer man denn so ist. Vielleicht schon mal so zum Anfang, bevor ihr euch vorstellt. Wir haben heute das Thema CreatorInnen, InfluencerInnen, wie auch immer man es nennen will, weil wir so die Erfahrung gemacht haben, also ich zumindest, wir haben super viele Kunden, für die wir Social Media machen, aber auch in Nicht-Social-Media-Kampagnen arbeiten wir immer mehr mit CreatorInnen zusammen. Und deswegen finden wir, ist es ein super wichtiges Thema, das irgendwie gar nicht so oft besprochen wird, gerade wie die Zusammenarbeit funktioniert zwischen Agenturen, Unternehmen und CreatorInnen, wie wertvoll CreatorInnen für Kampagnen sein können und wie da die Zusammenarbeit ist. Deswegen sind wir ganz froh, dass ihr heute hier seid. Und jetzt dürft ihr sagen, warum ihr hier seid.
Ja, ich bin René Schwabe. Ich werde bald jetzt demnächst 40 Jahre jung. Bin seit 2009 in dem Kosmos Social Media Influencer Marketing unterwegs. Habe damals während des Studiums bei einem Startup begonnen und habe dort die Liebe zu Social Media und Influencer Marketing für mich entdeckt. Habe die Jahre dann dazwischen an unterschiedlichen Stellen und Positionen, vor allen Dingen auf Agenturseite, in dem Bereich gearbeitet, zuletzt bei einer großen Lead-Agentur für einen Konzern, wo ich den kompletten Fachbereich Social Media und Influencer Marketing fachlich geführt und betreut habe und bin dann zu dem Entschluss letztendlich gekommen, auch nachdem ich Josie bei Clubhouse kennengelernt habe während des Lockdowns, dass es doch total cool wäre, eigentlich auch mal ein eigenes Ding zu machen, und habe mich da von Josie auch sehr inspirieren lassen und habe im Januar, am 24. Januar 2022 Youciety gegründet, ein Artist Management mit der Positionierung und dem Fokus rein auf queere Artists und Content CreatorInnen.
Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Genau, also ich bin Josephine Drebs, ich bin 33 Jahre jung, wohne in München seit 2020 und habe auch in dem Jahr sozusagen gegründet. Also es ist ganz gut zusammengekommen, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich mich sowieso selbstständig mache und von überall aus arbeiten kann, weil remote und so weiter. Tatsächlich habe ich einen ähnlichen Werdegang wie René, nur bin ich ein bisschen jünger, dass ich halt auch viel in Agenturen gearbeitet habe. Also ich habe 5 Jahre in einer klassischen Online-PR-Agentur gearbeitet und habe dort Kinostarts betreut von Universal Pictures, Studiokanal und so. Also wirklich komplett anderes Feld eigentlich als Influencer-Marketing, und habe aber da schon Kampagnen vor allen Dingen für Universal Pictures Home Entertainment, habe ich da verschiedenste Influencer-Kampagnen gerockt. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Und dann habe ich nach 5 Jahren dort die Zelte abgebrochen und habe gesagt, ich würde gerne mich nur auf Influencer-Marketing spezialisieren. Bin dann zu Buzzbird. Und tatsächlich habe ich dort dann einen großen Streaming-Anbieter betreut. Also strategisch, aber auch operativ mit einem Team. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe halt auch gemerkt, so richtig sinnhaftig, um das jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, und der Purpose, den ich eigentlich gesucht habe, den habe ich dort einfach nicht gefunden. Und dann habe ich aber gewusst, okay, ich habe mir jetzt 7 Jahre lang dieses Wissen angeeignet, also kann ich mich eigentlich auch selbstständig machen. Und so ist das entstanden. Und genau, ich bin also Gründerin von FemGMT, ein Influencer-Innen-Management oder Creator-Innen-Management, das klingt mittlerweile besser, für Frauen vor allen Dingen, LGBTQIA+-Themen, genauso wie René, aber auch Diversitätsthemen. Also wir haben unter anderem ganz jung bei uns Tupoka Ogette, wir haben aber auch andere Creator, die wir betreuen, unter anderem Phoenix Kühnert als Transfrau, und bin da sehr, sehr happy, dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich vor allen Dingen mit so tollen Leuten arbeite, und genau, das zu mir.
Spannend. Ihr wollen ja irgendwie auch so ein bisschen darüber reden, das habe ich vorher schon angedeutet, wie CreatorInnen Werbung irgendwie bereichern können und welchen Mehrwert sie für Marken und Kommunikation im Allgemeinen auch haben können. Wie würdet ihr denn sagen, warum sind CreatorInnen so wichtig, gerade auch wenn man an so gesellschaftspolitische Diversity-Themen, Brand-Activism-Themen denkt?
Na, sie machen im Prinzip das sichtbar, was ja für die breite Masse in ihren Lebensrealitäten oftmals nicht sichtbar ist. Wir alle bewegen uns ja in Bubbles, ja, und die einen sind diverser, die anderen sind weniger divers, Also dass man natürlich auch immer nur einen begrenzten Input an Informationen und an Messages bekommt, die man eben in seiner Bubble so hat. Das wird ein Stück weit durch Influencer-Marketing meiner Meinung, gerade auch wenn es um aktivistische Themen geht, um gesellschaftspolitische Themen geht, auch tatsächlich aufgebrochen, weil natürlich Marken als auch Medien daran interessiert sind, authentische Geschichten zu erzählen und dementsprechend insbesondere natürlich Artists aus dem Diversity-Spektrum hier auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ein Stück weit auch haben, hier auch Themen anzusprechen, die gegebenenfalls einfach auch mal wehtun, auch gesamtgesellschaftlich wehtun können, weil man plötzlich merkt, und ich davon kann sich keiner freimachen, der, sagen wir mal, mindestens bis zum Jahrgang 1999 geboren ist, dass man ein Stück weit auch einfach mit einer ungewollten Stigmatisierung auch erzogen wird, weil man bestimmte Dinge wie das verwerfliche Schnitzel und so, das haben wir alle gelernt. Ja, das haben wir so auch nie betrachtet gehabt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo darauf sensibilisiert worden ist. Und das können Content CreatorInnen sehr gut leisten, wenn sie Meinung haben oder eben auch Haltung zeigen. Ich glaube, das haben sie dem oder der Durchschnittsperson in der Gesellschaft einfach voraus.
Was ich ergänzen möchte ist, also René und ich arbeiten ja mit CreatorInnen, die in der Regel auch aktivistisch arbeiten. Das heißt, mit Unternehmen, die an uns rantreten, ist der Mehrwert, dass wir glaubwürdige InfluencerInnen, CreatorInnen haben. Da mögen natürlich jetzt viele schreien und sagen, naja, Moment mal, aber auch nicht aktivistische CreatorInnen sind natürlich glaubwürdig, das stimmt. Aber die Followerschaft ist eine andere. Und ich finde, wenn dann Unternehmen mit uns arbeiten wollen, dann kann man immer sagen, wenn die Creatorin oder der Creator, der bei uns ist, mit der Brand arbeitet, dann ist das auf jeden Fall ein Statement. Also dann sagen die FollowerInnen, wenn sogar jetzt als Beispiel Luisa Dellert mit der Brand arbeitet, dann kann die ja gar nicht so schlecht sein, ne? Also es geht wirklich um ganz große Glaubwürdigkeit, wenn man das jetzt mal so ganz stumpf sagt. Deswegen ist das, finde ich, so mit einer unserer USPs, dass wir wirklich Leute mit Haltung vertreten.
Aber der Punkt ist relevant, auch in der Arbeit für uns als Managements, die mit solchen Artists auch arbeiten, dass es oftmals eine viel bedachtere Entscheidung ist für oder gegen eine Marke, weil man direkt natürlich Shitstorm-Potenzial, Glaubwürdigkeit und so weiter auch alles in Frage stellt. Also zum Beispiel mit einem Artist von uns, Robin Solf, jetzt im Q4 2022 eine Kooperation mit Swiffer. Und wir haben ganz lange überlegt, machen wir das nicht? Und wir hätten es, glaube ich, nicht gemacht, wenn wir nicht von der Marke und von der Agentur, die das gemacht hat, nicht so viel Freiheit in der Umsetzung bekommen hätten, es so zu machen, wie es halt Robin Solf machen würde. Nun sind halt nicht alle Marken so dafür offen, aber das ist für uns letztendlich auch oftmals ein Entscheidungskriterium, gegebenenfalls dann auch recht kurzfristig dann doch von der Kooperation wieder zurückzutreten, weil wir dann sagen, so Leute, kriegen wir das leider nicht hin, weil das auch zum Schluss auch nicht in eurem Interesse sein kann, dass UserInnen, Communities das als Anstoß nehmen, um sich an irgendwas zu ärgern. Ja, weil das kann ja nie das Ziel letztendlich dahinter sein. Wir kennen das, klassische InfluencerInnen sind, die halt so dann Werbeavatare oder Litfaßsäulen ein Stück weit sind, wo ich mich auch ganz häufig frage, mit dem Background, den ich habe, wie viel Share of Voice bleibt eigentlich noch dem Einzelnen, der einzelnen Marke da? Aber diese Frage müssen wir uns gar nicht stellen, sondern unsere Herausforderung geht direkt viel tiefer und geht direkt auch in Richtung Integrität der Person, in Richtung Haltung und Positionierung, was die aktivistischen Themen und die gesellschaftspolitischen Themen der Person betrifft.
Gibt es denn auch andere Gründe, wo ihr sagt, nee, das machen wir nicht, da gehen wir nicht mit?
Ja, das geht letztendlich schon bei der Positionierung des Unternehmens und der Marke los. Also wir schauen uns schon sehr intensiv auch an, wie ist das Employer Branding? Wie aktiv ist die Marke bei Diversity-Themen? Wie glaubwürdig ist sie dort auch? Ja, also geht es jetzt lediglich darum, nur sich irgendwas auf die Fahne zu schreiben und zur Pride-Season dann irgendwie einen Truck zu buchen auf dem CSD? Oder geht das halt weiter? Geht das ins Unternehmen hinein? Geht das weiter hinein in Aktionen mit für die Käuferschaft beziehungsweise einen Kundenstamm oder eben vielleicht auch mal in Richtung soziale Projekte oder ähnliches, wie aktiv sind dort die Unternehmen unterwegs. Das schauen wir uns schon an, denn es ist eben nicht nur irgendwie ein Artist zu buchen, Briefing nach Schema F zu machen und zum Schluss die Zahlen fürs Reporting zu liefern, sondern eben dann auch seiner Verantwortung bewusst zu sein als Management in diesem Umfeld, dann auch mal klar zu spiegeln, wie eine Marke letztendlich auch wirkt, auf uns mit diesem ganz besonderen Blick drauf. Und das kann dann natürlich zum Schluss für oder wieder eine Entscheidung dann auch sein, ja.
Ich kann da auch ergänzen, also bei uns ist es immer so, dass wir konkret Fragen direkt absagen, wenn sie nicht mit den Lebensrealitäten der CreatorInnen kompatibel sind. Ne? Also René und ich nehmen immer sehr gerne das Beispiel Periodenunterwäsche. Das ist wirklich ein sehr trauriges Thema. Oder auch Sextoys, ne? Ist auch ein gutes Beispiel. Amorelie und Co. Grundsätzlich haben wir da auch unsere Herausforderungen, ne? Also wenn wir zum Beispiel einen Adventskalender für eine Creatorin irgendwie bewerben sollen, die aber selbst in einer Beziehung mit einer Frau ist, dann sind da aber trotzdem irgendwie Cockringe drin. Und dann fragt man sich, okay, was soll denn jetzt die Person mit einem Cockring anfangen, ne? Also es klingt so einfach, aber es ist manchmal doch sehr, sehr komplex. Und wir haben uns zum Beispiel angewöhnt, im Management nur noch Kooperationen festzusagen, wenn wir die Briefings vorher gelesen haben. So, und dann hatte ich aber in der Vergangenheit schon mehrfach den Fall, dass ich die Briefings gelesen habe und gesagt habe, Moment mal, also das passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was die Creatorin oder der Creator in irgendeiner Form darstellt. Das können wir so nicht machen. Das ist unverantwortlich, ne? Und da sollten, finde ich persönlich, Agenturen und Unternehmen Recherchearbeit machen. Also wirklich vorher sich den Account wirklich angucken, nicht einfach mal scannen und rüberfliegen und sagen, könnte doch passen, sondern wirklich Recherche betreiben und gucken, ist die Person zum Beispiel trans, ne? Weil das ist genau das mit der Periodenunterwäsche, ne? Das war mir nochmal wichtig zu betonen.
Also wir machen das ähnlich. Und witzigerweise haben wir beide dieselbe Anfrage bekommen und haben beide irgendwie in dem Moment auch zum Hörer gegriffen, uns angerufen und gesagt, boah, stehen wir gerade im Wald oder was ist hier los? Also das war so das absolute Paradebeispiel im letzten Jahr dafür, welche Anfragen queere CreatorInnen zum Teil bekommen und wie wenig Lebensrealität oftmals der Kunde oder die Agentur überhaupt bereits recherchiert hat.
Also ich kann da auch nur ergänzend dazu sagen, ich war gerade kurz too stunned to speak, weil Marken, die solche Produkte einfach anbieten, oft ja auch promoten, dass sie so sex-positive sind, dass sie so inklusiv sind und verschiedene Körper und Bilder zeigen und die Rollen und dass genau diejenigen das sind, die da selber auch so ignorant dem gegenüber sind, wenn es in die andere Richtung quasi geht.
Ich glaube, dass es aber auch ein HR-Thema ist. Also ich glaube, dass eine Brand wirklich für Sachen stehen kann, aber wer dann am Ende eingestellt wird und ob diese Person wirklich dann auch hinter diesen Werten steht, das ist dann wieder, steht wieder auf einem anderen Blatt, ne? Also ich will damit jetzt nicht Brands in Schutz nehmen, die diese Arbeit, sag ich mal, verkackt haben, um das mal ganz klar zu sagen. Aber ich will trotzdem erklären, dass man manchmal wirklich nicht genau weiß, wie die Strukturen innerhalb eines Unternehmens sind. Und das ist ja in Agenturen nicht anders, ne? Also, dass da auch manchmal Leute sitzen, wo man schon an der ersten Mail lesen kann, da hat jemand eigentlich wenig Ahnung von Influencer-Marketing, obwohl das eine Influencer-Marketing-Agentur ist, ne? Also das ist schon ein interessantes Thema, das auch nochmal aus der Sichtweise zu sehen.
Ja, da sind wir auch wieder beim Thema Authentizität.
Total. Und es gibt ja mittlerweile ja auch genug Programme, die Unternehmen da auch auf die Beine helfen. Also sei es, dass man da irgendwie über so eine Organisation wie die gemeinnützige GmbH Queer Mentor spricht, die auch eng mit Unternehmen zusammenarbeiten. Die Angebote gibt es zu Genüge. Man darf sie einfach dann auch aufheben und mal nutzen, als im Außen dieses Thema einfach nur wie die Sau durchs Dorf zu treiben, um damit Geld zu machen. Weil das ist nicht der Ansatz, meiner Meinung nach.
Und da kommen wir auch direkt zum Thema Tokenism, ne? Weil Tokenism ist oft, sag ich mal, etwas, also wenn mich jemand fragt, wann ist für dich ein Squad oder ein Dreh, ein Cast, wann ist er für dich divers? Nicht, wenn eine Person ersetzt wird, ich sag's ganz bewusst so, die vielleicht schwarz ist, die queer ist oder ähnliches und man sagt, hey, wir haben jetzt eine Person, ist abgefrühstückt, so, ne? Und für mich ist ein Cast auch dann divers, wenn eben nicht nur klassisch, sag ich mal, von außen gelesene Diversitätsmerkmale wie Hautfarbe und Co. oder Behinderungen gegeben ist, sondern tatsächlich auch Neurodiversität ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird, vor allen Dingen bei Frauen. Wie viele Frauen sind mittlerweile ADHS diagnostiziert, ne? Aber die meisten Leute haben ja bei Diversität immer nur diese äußeren Merkmale im Kopf, ne?
Tokenism beginnt immer dort, meiner Meinung nach, wo die Geschichte der einzelnen Person, die den Token erfüllt, in den Hintergrund gerät. Wenn es nämlich nur noch ums Messaging geht, wenn es nur noch darum geht, das, was die Marke an Benefits kommunizieren möchte für ihr Produkt und so weiter, das über diesen Avatar, der es zum Schluss dann nur noch ist, tragen wird und die eigentliche Geschichte der Person, warum sie das Token trägt, aber total in den Hintergrund gerät, dass sich viel mehr Menschen auch mit den Lebensrealitäten dieser einzelnen Tokens auseinandersetzen würden, wenn eben nicht nur die Äußerlichkeit und das, was in irgendeiner Art und Weise für einen Cast zu erfüllen ist, da ist, sondern eben auch, was die Person ausmacht, was die Person auszeichnet, welchen Weg sie gegangen ist und warum das zusammen mit dieser Marke und diesem Produkt ein Match ergibt.
Ich finde das ganz spannend, weil es ist ja, also du sagst ja schon, es ist ein sehr schmaler Grat. Und vor allem, mir fällt da auch die letzte Podcast-Folge zum Thema Disability Mainstreaming ein. Und da ging es darum, dass man eben Menschen mit Behinderung auch nicht nur als Menschen mit Behinderung einkauft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für einen TV-Spot. Und dann müssen die über ihre Geschichte als Mensch mit Behinderung erzählen. Also ich finde, das ist so ein total schmaler Grat, diesen Menschen komplett zu begreifen und deren Geschichte in sozusagen die Kommunikation, die wir machen, zu integrieren und in das Konzept zu integrieren. Stimme ich zu 100% zu. Aber ich finde es auch interessant, den Blickwinkel zu haben. Gibt es vielleicht auch CreatorInnen, gerade jetzt auch irgendwie bei euch, ihr betreut ja Menschen, die dann für gewisse Themen stehen, die gar keinen Bock darauf haben, immer als die LGBTQI-Plus-Botschafterin gebucht zu werden. Exakt. Oder als die Transfrau zum Beispiel und nur mit dieser Expertise. Oder als die Frau im Rollstuhl, die dann ihre Geschichte erzählt, wie das alles passiert ist und wie sie jetzt doch eine Heldin ist, weil sie sich ganz ihr Leben genießt und lacht auch mal. So. Also wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich interessant. Ist ein schmaler Grat. Wie steht ihr dazu?
Ja, genau so, wie du es eigentlich zusammengefasst hast. Also wir haben auch eine Person bei uns im Management, die ganz bewusst sich von diesem Thema lösen möchte, die sozusagen wirklich sagt, ich möchte gerne für andere Qualitäten stehen und nicht nur dafür, dass ich eine Transfrau bin.
Stimme da komplett mit ein. Jeder Artist, der mehr oder weniger erfolgreich in der Queer Bubble aktiv ist, hat das Bedürfnis, auch da nach außen zu treten. Und hat auch die Daseinsberechtigung, das zu tun. Denn in der Bubble selbst ist die Message ja bekannt, ist die Botschaft bekannt, die Möglichkeit nach außen zu einer viel größeren Audience zu treten. Das ist natürlich auch das Bedürfnis dieser Artists, auch mehr als nur in der eigenen Bubble gesehen zu werden.
Da wollte ich einfach mal fragen, habt ihr denn da Punkte in der bisherigen Zusammenarbeit und Kollaboration, wo ihr sagt, das ist etwas, wo Agenturen wirklich proaktiv mitmachen können, dass das auch die Kooperation einfach macht oder auch den Prozess. Wann könnten zum Beispiel auch CreatorInnen mit eingebunden werden? Habt ihr da gute Beispiele?
Ja, also Beispiele würde ich jetzt nicht sofort ad hoc haben, aber was ich direkt sagen kann, ist, man sollte als Agentur und auch als Brand so früh wie es geht CreatorInnen einbinden. Egal, ob es jetzt ein Werbespot oder eine klassische Kooperation auf Instagram ist. Vor allen Dingen in Leuten, die eine glaubwürdige Community haben, da das Vertrauen in die CreatorInnen zu legen und zu sagen, die kriegen das schon hin, die machen das schon, die wissen am besten, wie es bei der Community ankommt, ne? Und das ist, glaube ich, mein Wunsch und mein Appell an Agenturen, Unternehmen, frühzeitiger einbauen und einbinden die CreatorInnen, wirklich mit denen in Austausch gehen, sagen, was kannst du dir vorstellen? Keine großen Vorgaben machen, kleinere Briefings, da einfach ein bisschen mehr Vertrauen zu haben in die Leute, mit denen man arbeitet, genau.
Ich finde vor allem durch die Dinge, für die sie stehen, gerade bei aktivistisch geprägten CreatorInnen, haben sie ja eine Expertise in einem Bereich, in dem wir irgendwie jetzt kommunizieren wollen, wir aber zwingend nicht immer eine Expertise haben in-house. Und deswegen ist es ja auch eigentlich total schlau, diese Menschen vorher schon zu integrieren und von dieser Expertise, die die als AktivistInnen haben, auch in der Erarbeitung der Kampagne schon irgendwie von zu profitieren. Also es ist eigentlich so zwei Fliegen mit einer Klappe in Anführungsstrichen, weil man kauft sich diese Öffentlichkeit sozusagen ein durch diese Person und diese Glaubwürdigkeit. Aber gleichzeitig kann man ja auch mit von dieser Expertise eben profitieren, schon in dem Kreationsprozess, wenn man sie eben früher mit reinlassen würde. Und deswegen finde ich, ist es voll der wichtige Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz selten nur gemacht wird.
Ich muss noch eine Sache dazu ergänzen, weil du gerade gesagt hast, dass es so schlau ist, dass man sie dann auch so frühzeitig einbaut, weil man von deren Expertise sozusagen profitiert. Versucht wirklich, wenn ihr Leute als ExpertInnen da reinholt, wirklich auch sie zu bezahlen dafür, dass sie Expertise teilen, ne? Weil das ist auch etwas, das ist so diese, ich sag schon fast immer kostenfrei Gesellschaftshaltung, so, naja, die profitieren ja auch davon, wenn wir jetzt mit denen arbeiten, aber naja, also es ist ja eigentlich im Grunde genommen ein kostenfreier Workshop, den man da bekommt, ne, wenn man sozusagen CreatorInnen so früh einbaut, ne? Und das ist sozusagen auch etwas, wo ich sage, bedenkt das gerne mit in Zukunft.
Was ich gerne nochmal dazu sagen möchte, ist tatsächlich, dass ich das ähnlich sehe wie Josie. Wir arbeiten das bei uns auch tatsächlich in die Angebotskalkulation mit ein, wenn wir wissen, dass wir vorab eine bestimmte Anzahl an Calls haben, die eher Konzeptnatur sind, dann bepreisen wir das natürlich auch schon allein, um zu zeigen, dass das einen Wert hat. Also es hat ja auch riesige Vorteile auf Marken- und auf Agenturseite, hier auch von Anfang an in Gespräche zu gehen, nicht nur um die richtigen Impulse zu kriegen, um sich richtig zu positionieren, um letztendlich dann auch gemeinsam letztendlich an einem Strang zu ziehen, sondern natürlich auch zur Qualitätssicherung.
Vor allem auch Qualitätssicherung ja auch in die andere Richtung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Konzepte seht und sagt, arbeiten wir auf keinen Fall mit zusammen. Ihr habt ja schon gesagt, ihr gebt dann auch immer Input mit rein. Wieso? Das ist ja auch so wichtig, weil das ist ja der erste Moment, wo das, was wir uns hier in unseren kleinen Agenturköpfen gedacht haben, unsere Welt verlässt und an jemand, wie gesagt, nochmal mit irgendwie einer Expertise auch für ein gewisses Thema herankommt. Und wenn diese Person sagt oder ihr dann im Management sagt, so hey, aus den und den Gründen ist es problematic und deswegen wollen wir das auf keinen Fall machen. Also das ist wirklich so Glaubwürdigkeit im Außen, aber halt auch schon im ersten Moment irgendwie in den Grundgedanken, die einem Konzept irgendwie unterliegen. So.
Ja, und das kommt ja auch bei den Zuschauenden da draußen ja auch an. Also die Leute merken ja, das ist authentisch oder nicht. Da gibt es ja auch genug Beispiele, wo das eben nicht der Fall war und wo das dann auch nach hinten losgeht.
Wir sagen immer, wir geben gern die Verantwortung den CreatorInnen ab, im Sinne von, dass sie halt den Content bestimmen können. Da bin ich auch vollkommen dabei. Aber wo ich zum Beispiel sage, da liegt auch noch die Verantwortung bei den Agenturen oder bei Unternehmen, ist zum Beispiel das Thema Shitstorm-Management. Ne? Also da hatten wir jetzt auch schon regelmäßig Fälle, wo wir eine Kooperation online gestellt haben, dann kamen die kritischen Stimmen. Und ich finde, da kann die Verantwortung in meinen Augen nicht nur beim Creator oder bei der Creatorin liegen, weil das Unternehmen ist das Unternehmen, was sozusagen dazu Stellung nehmen müsste. Weil wenn dann kritisiert wird, ah, Moment mal, aber die Kosmetikprodukte sind aber nicht tierfreundlich und so weiter, dann kann der Creator, die Creatorin sich echt in die Nesseln setzen. Ne? Und deswegen da auch sozusagen der Wunsch raus da draußen, dass wir wirklich sagen so, hey, wenn wir sozusagen Kooperationen abschließen, dann im besten Fall auch immer mit Shitstorm-Management inklusive. Ne?
Wir hatten das auch schon, dass wir mit dickfetten CreatorInnen zusammengearbeitet haben, die schon ganz klar auch zu uns gesagt haben, da wird was kommen, so, wenn ihr uns zeigt, alleine schon, weil ihr uns zeigt, da muss auch noch nicht mal drüber gesprochen werden, werden hier die Kommentare kommen. Und wir haben gesagt, wir haben schon von Anfang an Community Management vorbereitet, auch mit einer Expertin, um genau auf solche Sachen einzugehen. Und das finde ich auch total wichtig, eben was Josie auch, wie sie das eingeleitet hat, dass wir da sensibel für sind und auch unsere Verantwortung dann übernehmen, was das Thema angeht. Total wichtig und CreatorInnen da nicht alleine lassen. Wir sind ja jetzt eigentlich schon im Endprodukt gelandet, aber zwischendrin passiert ja noch die Produktion in vielen Fällen. Also es passiert ja auch irgendwie gerade im, wenn wir mit CreatorInnen zusammenarbeiten, immer wieder kommen die ja auch in Produktionsumfelder, die von Agenturen etc. organisiert sind. Habt ihr da noch irgendwie Anmerkungen, Erfahrungen? Was ist euer Gefühl zu dem Ganzen? Weil ich da eine Erfahrung am Set gemacht habe, war das so ein bisschen auch der Auslöser für diese Folge. So wie geht man da sensibel auch mit CreatorInnen um? Weil die eben nicht ja auch nur, und das muss man auch sehen, ProtagonistInnen sind, die wir uns normalerweise für Kampagnen buchen. Habt ihr da irgendwie, ja genau, Erfahrungen oder so, die ihr mit uns teilen wollt und was ist da euer Gefühl dafür? Wie kann man da sensibel sein in dem Umfeld?
Workshops, also wirklich Leute buchen, die davon Ahnung haben, die sagen, hey, wenn ihr diese Personen aus marginalisierten Gruppen oder ähnliches bucht, dann müsst ihr das und das beachten. So blöd es auch klingt, aber es ist nun mal einfach so, dass es die traurige Wahrheit ist, dass wir einfach noch sehr in diesen klassischen Mainstream leben, also auch in der Werbung und deswegen halt immer Schema F durchgefahren wird. Aber wenn man dann halt wirklich das macht und sagt, hey, wir wollen jetzt diversere Menschen dabei haben, dann muss man natürlich auch für diversere Lebensumstände oder Maßnahmen greifen, damit man halt entsprechend dafür das absichern kann. Ne? Und wir haben jetzt immer wieder Fälle von CreatorInnen, die sagen, ich mache mein Make-up selbst, weil sie einfach so schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Und das ist auch nicht der Wunsch von uns, dass das denn jetzt immer von den CreatorInnen selbst übernommen wird, genau.
Gerade dann auch, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel rein queere Produktionen macht, gibt es ja zum Teil auch, sei es Werbekampagnen, sei es Medienproduktion oder ähnliches. Es empfiehlt sich immer, ein Team zu haben, was dann gegebenenfalls auch ein bisschen queer ist. Weil dann braucht man gegebenenfalls nicht, wie Josie sagt, diese vielen Kleinigkeiten, sondern dann wissen die das schon. Ja, also auch da tatsächlich, ich weiß ja auch, dass viele Agenturen mit Freelancern arbeiten. Es gibt ganz viele tolle queere Freelancer in der Werbung, die wirklich einen tollen Job machen. Es gibt Werbeagenturen wie Hello You in Dortmund, die sich zum Beispiel auch, kennt Josie auch sehr gut, auf diese diversen und inklusiven Themen spezialisiert haben, mit denen man super arbeiten kann. Da gibt es letztendlich auch ganz tolle freie Dienstleister am Markt, die so ein Problem letztendlich über das Booking dort recht schnell gelöst bekämen.
Aber das sind meistens die Dinge, da sollte man zweimal drauf gucken, die Dinge, die doch angeblich so offensichtlich sein sollten, ne?
Ja, aber auch da hat man ja zum Schluss wiederum dann auch das Management, ne, Josie oder René, den man dann halt auch fragen kann und sagen kann, du, das Setup ist so, und man muss sich halt aber dann auch nur trauen, beziehungsweise dann auch letztendlich den Popo hochkriegen und die Frage auch stellen. Also ich finde es an der Stelle sogar ganz wichtig, auch gerade für Young Professionals an der Stelle, da ruhig auch Stimme zu haben an der Stelle, wenn man merkt, irgendwas geht schief. Weil das bringt euch letztendlich auch künftig auf jeden Fall um einiges weiter, wenn ihr dort einfach mit wacheren Augen durchs Leben geht.
Es ist ja auch mit ein Grundsatz des Podcasts, wieso wir hier sitzen und wieso wir Menschen von draußen interviewen, weil wir sagen, wir wissen nicht alles. Und ich finde, das ist auch so ein Moment, wo man sich auch als Agentur auch eingestehen darf und auch diesen Raum nutzen kann dann, so, weil ihr werdet ja dafür bezahlt, aber dass man dann einfach sagen kann, so ey, wir sind da gerade unsicher. Wir denken gerade über das Setup am Set nach irgendwie. Wir wissen nicht genau, habt ihr da auch Tipps, wen wir holen können? Also einfach auch ehrlich sagen, wenn man es nicht weiß, das ist immer noch besser, als es zu vertuschen, weil am Ende kommt es dann eh raus. Also das finde ich noch voll den wichtigen Punkt, einfach so da ehrlich und transparent mit umzugehen, auch wenn man mal was nicht weiß und nicht schon das perfekte Setup irgendwie da hat.
Und genau das ist es, mehr nach Hilfe fragen, wenn man wirklich nicht weiter weiß. So.
Zumal man ja meistens nicht nach Hilfe fragt, sondern dass das ja eher dann schon fast auch wieder so ein Relations-Thema ist. Ne? Man arbeitet gemeinsam an einem Projekt, wenn man sich diesbezüglich transparent und ehrlich öffnet, signalisiert das dem anderen wiederum auch eine gewisse Wertschätzung, die Meinung zu erfahren. Die andere Person ist viel committeder und möchte gleich direkt entsprechen. Das ist ja reine Psychologie eigentlich. Ich glaube, an der Stelle ist es auch einfach wichtig, wieder mal kollektiv zu denken. Egal, ob das jetzt in der Gesellschaft ist, um mal nach rechts und links zu schauen, wie es dem anderen so geht, als auch im Business einfach mal kollektiver wieder zu denken. Denn dieser Share, der zum Schluss dann ins Kollektiv und nicht in meine eigene Tasche fließt, der kommt an anderer Stelle wieder.
Ist so ein bisschen Karma mit Geld gemischt.
Erst Karma, dann Kohle.
Eine Rubrik, die jede Folge auch wiederkommt, das ist die sogenannte Goldrunde, bei der wir eigentlich von euch wissen wollen, habt ihr ein Beispiel für eine Kampagne, eine Zusammenarbeit im Ablauf, in der Kommunikation, im Prozess, die einfach besonders gut lief? Also auch etwas, wo ihr sagt, das könnten sich Agenturen in Zukunft oder Leute, die euch generell anfragen, einfach als gutes Beispiel nehmen?
Ich habe tatsächlich ein Beispiel mitgebracht in Sachen Flexibilität, weil das Projekt, muss ich direkt sagen, ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, Kopf auf Holz, wer weiß, was dann noch passiert. Aber aktuell ist es wirklich ein tolles Projekt. Es ist ein Tiernahrungshersteller, wo dann viele so sagen, okay, was? Aber ja, es ist tatsächlich. Und wir haben ja eine Influencerin bei uns im Management, die Victoria Müller, die ja selbst fast schon Tierschützerin ist, also die ja sogar in die Ukraine fährt, um dort Straßenhunden Futter spendet und so. Also wirklich richtig toll, ist ein Verein, den sie gegründet hat, sogar schon Preise gewonnen dafür und so. Und dieser Tiernahrungshersteller ist sozusagen auf eine andere Creatorin von uns zugegangen und hat gesagt, hey, wir würden gerne mit dir arbeiten und so. Ich habe dann so politisch gedacht, na, eigentlich würde doch Victoria auch super passen, ne? Und habe aber dann auch, wie das kann René wahrscheinlich auch bestätigen, du willst ja dann nicht einem Creator aus unserem Management den Job wegnehmen und jemand anderen zuschieben. Das ist ja politisch einfach scheiße, wenn ich das so sagen darf. Und das Schöne, was passiert ist, ist, dass die andere Creatorin, die eigentlich angefragt wurde für diese Kampagne, gesagt hat, ich mache das nicht ohne Victoria Müller. Und das fand ich so stark und so, also jetzt auch Props an diese Person raus, weil das einfach total toll war, wie sie das gehandelt hat. Und das Schöne ist, auch die Brand war flexibel und hat gesagt, alles klar, dann versuchen wir jetzt natürlich das Beste, das irgendwie noch mit reinzunehmen und umzusetzen. Und eigentlich hatten wir nur vor nur eine Person, aber jetzt können wir das auch zu zweit machen. Und diese Flexibilität, das fand ich total bemerkenswert und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel was mit Diversität zu tun hat, aber zumindest mit sensiblen Umgang im Sinne von, dass man wirklich sagt so, hey, wir sehen, dass wir da jemanden übersehen haben, also adden wir diese Person dazu und das fand ich halt einfach sehr, sehr toll, ein sehr schönes Beispiel.
Voll, und es geht auch nur, wenn man die CreatorInnen schon früh genug im Prozess anfragt. Also ich finde, das spricht auch für das, was wir ja die ganze Zeit auch schon irgendwie mit besprochen haben, dass man früh genug die Menschen integriert und dann ist sowas auch möglich. Wenn das Konzept schon komplett fertig ist, dann wird es schwierig. Aber deswegen finde ich das voll das schöne Beispiel.
Wenn ich ansonsten in Richtung Kooperation, Werbekooperation mit den Usaity Artists im letzten Jahr gucke, gibt es so ein paar Leuchttürme, die ich gerne erwähnen wollen würde. Zum einen ist das die Zusammenarbeit mit, und ich würde auch gerne die Marke nennen, mit NYX Cosmetics. Das ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, wie Zusammenarbeit mit queeren Artists funktionieren kann. Und da ist wirklich auch alles gegeben, von Augenhöhe über Beteiligung in der Konzeptarbeit, über sogar Träume erfüllen, auch Relationarbeit, die sehr, sehr groß dort auch geschrieben ist, neben dem, was wir alles mit Management machen, dass die zum Beispiel auch regelmäßig zusammen essen gehen und sich dann auch einfach über private Dinge austauschen miteinander. Da merkt man einfach, dass auch die Marke sehr interessiert an den Persönlichkeiten ist, die auch hinter der Persönlichkeit ist, die man so öffentlich auf den Kanälen und so weiter sieht. Das ist so ein Leuchtturm, wo ich sage, wo ich auch sehr froh bin, dass da die Zusammenarbeit in diesem Jahr auch verstärkt weitergeht. Das andere ist zum Beispiel die Zusammenarbeit, die wir im letzten, beziehungsweise noch Ende 2021 begonnen haben, mit Playon, ehemals Koch Media aus dem Gaming-Umfeld, die mit Aria Adams jetzt mittlerweile über ein Jahr sehr intensiv zusammenarbeiten und das halt auch wirklich von holistischer Kampagnenplanung geht, wo man sie entsprechend mit drin hat, wo man alle Kanäle tickt, sei das TikTok, sei das Instagram, sei das Twitch oder sei das, dass man sie entsprechend dann auf eine Veranstaltung mitholt, wo man sie als Protagonistin am Messestand mit hat oder dann zum Schluss wie zuletzt dann auch, dass uns so viel Vertrauen geschenkt wird, dass wir für die digitalen Kanäle dann auch ohne viel Briefing-Input, sondern wirklich, das war ein One-Pager mit einer halben Seite, wo ein bisschen Messaging drin stand, wie ein Werbespot für die produziert haben für ein Spiel.
Wir haben am Ende der Folge immer noch mal so eine zusammenfassende Frage. Jetzt gerade, als wir irgendwie so geredet haben, dachte ich, eigentlich müssen wir für diese Folge zwei zusammenfassende Fragen haben.
Ja.
Vielleicht teilt ihr euch die auf. Und es wäre schön, wenn ihr die so mit ein, maximal zwei Sätzen beantworten könntet. Ming, willst du die erste Frage stellen?
Okay, die erste Frage ist denn, was kann Werbung beziehungsweise was können Agenturen für eine gute und sensible Zusammenarbeit mit CreatorInnen tun?
Recherche, was die Person betrifft und ihren Background betrifft, gleichzeitig Empathie aufbauen mit der Geschichte, die dahinter ist und aber zusätzlich sie nicht nur als die Person mit ihrer Geschichte, sondern mit allen Qualitäten zu sehen. Ich glaube, da hätten wir schon viel erreicht.
Und dann so um die andere Seite nochmal zu zeigen, was können denn CreatorInnen für gute Werbung tun?
Wenn CreatorInnen zu ihren Prinzipien auch stehen, das heißt, wenn sie nicht ganz plump gesagt, ihre Seele verkaufen für Geld, sondern wirklich sagen, ich mache diese Kooperation nur, weil ich das fühle, weil ich die Zusammenarbeit sehe, weil der Brandfit da ist, wie man das so schön sagt. Ich glaube, dann ist es auf jeden Fall ein gesünderes Arbeiten. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil CreatorInnen ja untereinander wahnsinnig viel reden. Das heißt, da auch wirklich transparent zu sein, zu sagen, ja, auch ich habe Kooperationen abgesagt, obwohl sie viel Geld gebracht haben, aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt. Das empowert andere CreatorInnen, da auch sozusagen die Grenze zu ziehen.
Und ich finde auch tatsächlich dieses irgendwie sich austauschen Thema auch für uns nochmal als Werbende super wichtig, weil in dieser Branche wird auch miteinander gesprochen und wenn Marken irgendwie sich entsprechend verhalten oder Agenturen sich entsprechend verhalten, wird auch darüber geredet. Deswegen ist es noch wichtiger, auch so nachhaltig zukunftsgewandt zu denken und wirklich sensibel und irgendwie vorsichtig zu sein. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit und eure Antworten und irgendwie auch die Einblicke, was ja auch nicht selbstverständlich ist, auch so in die Arbeit, die ihr macht und die Erfahrung, die ihr sammelt. Ich glaube, das ist total wichtig und kann sehr aufrüttelnd wirken für den einen oder die.
Ja, und danke auch für eure Offenheit. Habt ja sehr konkrete Beispiele genannt auch. Ist ja auch nicht selbstverständlich in so einem digitalen Raum.
Genau. Aber wir haben ja nichts zu verheimlichen, ne, René?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn ein Credo wohl da steht bei uns beiden, dann ist es Transparenz und Ehrlichkeit. Deswegen passen Josie und ich auch so gut zusammen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal an euch bedanken. Vielen Dank für die Einladung. Das war nämlich in der Funktion als Usaity-Gründer mein erstes Podcast-Interview. Die Message geht raus an alle, die noch was machen wollen. Ich bin bereit. Kommt vorbei.
Das Podcast-Mikrofon ist ready.
Vielen, vielen Dank an euch. Wirklich, war sehr, sehr schön.
vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns sehr über euren Input, Feedback, Fragen, was auch immer. Da könnt ihr uns gerne auf LinkedIn kontaktieren, entweder Ming oder mich oder natürlich den GWA. Packen alle Kontaktdaten nochmal in die Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Die erscheint, wie gehabt, jeden ersten Montag im Monat. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr die Folge liked und mit all euren Bekannten und Freundinnen teilt, bei denen ihr denkt, für die könnte das auch interessant sein oder natürlich auch direkt mit eurer ganzen Agentur. Wenn ihr big goen wollt, dann das.
Genau, und vielen Dank auch an Audioflow für die Unterstützung bei der Produktion unseres Podcasts. Danke an Accenture Song und Scholz & Friends fürs Rückenfreihalten im Hintergrund Agenturseite und natürlich danke an den GWA für den Support.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.